Leando Talks, der Podcast für Ausbildungs- und Prüfungspersonal.
Herzlich willkommen bei Leando Talks, dem Podcast rund um alles, was berufliche Aus- und Weiterbildung bewegt.
Gemeinsam mit spannenden Gästen sprechen wir über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Praxis aus der Berufsbildungswelt.
Wir sind Francesca Wessing
und Anna Simon. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leando Talks. Heute sprechen wir über ein Thema, das im Ausbildungsalltag oft noch zu wenig Beachtung findet: die Sichtbarkeit und Unterstützung queerer Menschen in der beruflichen Bildung. Viele queere Menschen erleben in der Arbeitswelt persönliche Unsicherheiten oder sogar Diskriminierung. Gerade in der Ausbildung können diese Herausforderungen besonders spürbar sein und oft sind queere Auszubildende damit noch auf sich allein gestellt. Queer umfasst dabei alle Menschen, die mit ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität, zum Beispiel als schwule, lesbische, bisexuelle, trans- oder intergeschlechtliche Menschen, nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen und damit verbunden auch Diskriminierungserfahrungen machen können.
Und genau hier setzen unsere heutigen GästInnen vom Projekt Queer im dualen System von Arbeit und Leben an. Wir sprechen heute mit Kat, Anna und Sam. Kat ist Projektleitung und für die Gesamtkoordination von Queer im dualen System zuständig. Anna ist für den Aktionsraum Nordrhein-Westfalen verantwortlich und Sam kümmert sich um den Aktionsraum Sachsen. Das Projekt stärkt queere Auszubildende durch Information, Vernetzung und Empowerment. Gleichzeitig sensibilisiert und qualifiziert es AusbilderInnen, Lehrkräfte und weitere MultiplikatorInnen für eine queersensible, diskriminierungsfreie Ausbildungspraxis.
Darüber hinaus geht es um strukturelle Veränderungen. Wie können Betriebe und Berufsschulen Rahmenbedingungen schaffen, die Vielfalt nicht nur tolerieren, sondern aktiv fördern? Und wie lässt sich ein nachhaltiges Netzwerk etablieren, das queere Perspektiven langfristig im Ausbildungssystem verankert? Über all das sprechen wir also heute mit unseren GästInnen. Herzlich willkommen, Kat, Anna und Sam. Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Kat, bei dir liegt ja die Gesamtkoordination und die Projektleitung. Was war die Motivation, das Projekt Queer im dualen System ins Leben zu rufen?
Ja, Arbeit und Leben als Träger der politischen Bildungsarbeit in der Arbeitswelt bringt ja häufig diese Themen, die so gesellschaftliche Relevanz haben, wie zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen, Aushandlung von gesellschaftlichen Themen zusammen mit eben der Arbeitswelt, weil diese Themen keine Privatsache sind. Also ich als queere Person lege ja sozusagen meine Identität und auch meine Erfahrung, meine Bedarfe eben nicht, auf dem Weg zum Arbeitsplatz ab oder vor dem Betriebstor, sondern eben am Arbeitsplatz und so auch in der Ausbildung werden eben auch diese gesellschaftlichen Themen vielleicht verhandelt. Und viele Menschen in der Ausbildung sind in jüngeren Alters und sind da einfach in einer sehr vulnerablen und wichtigen Phase ihres Lebens, also wo sie sozusagen auch irgendwie mit Identitätsbildungsprozessen beschäftigt sind. Und während queere Menschen, die sich zum Beispiel für ein Studium entscheiden, oft die Stadt wechseln, also woanders hinziehen, sozusagen ihr bisheriges privates soziales Umfeld verlassen und das neue Räume öffnet, während es an Hochschulen viele Angebote gibt, also oft eine Antidiskriminierungsberatung, oft ein Queer-Referat, das AStA, es gibt Partys, es gibt vielfältige Möglichkeiten, sind eben queere junge Menschen in der Ausbildung oft noch sehr vereinzelt und es fehlt eben an Anspräche und Unterstützungspersonen und Strukturen. Und da haben wir eben von Arbeit und Leben gesagt, das ist eine Lehrstelle oder haben eine Lehrstelle gesehen und uns eben im Demokratie-Leben-Programm beworben, da eben auch Angebote aufzubauen und zu versuchen, einen Unterschied zu machen.
Magst du kurz skizzieren, wie euer Projekt und wie eure Angebote aussehen?
Also das Projekt hat eine Laufzeit von eigentlich 4 Jahren. Wir sind in 2025 gestartet und haben eben gesagt, wir gehen nicht so vor und sagen, wir wissen, wie es läuft, wir wissen, welche Erfahrungen ihr macht, wir wissen, was es braucht, also sowohl auf Seiten der ihren Azubis als auch auf Seiten der Ausbildungsbetriebe und auch der Berufsschulen, sondern wir haben eben gesagt, wir wollen erstmal hören, wie geht's euch denn und wie läuft es, und haben deswegen Fokusgruppen durchgeführt mit über 50 queeren Azubis und Ausbildungsverantwortlichen und sind darüber ins Gespräch gekommen. Also welche Erfahrungen werden gemacht? Was läuft gut? Wo läuft es gut? Welche schwierigen Erfahrungen gibt es aber auch? Welche Leerstellen? Wo fehlt es an Wissen und was braucht es eben auch an Unterstützung und Veränderung? Das heißt, wir sind partizipativ vorgegangen. Und auf Basis dieser Gespräche, auf dieser Bedarfserhebung, haben wir eben für dieses Jahr vielfältige Angebote entwickelt. Im Prinzip baut unser Projekt auf zwei Säulen auf. Das eine ist die Säule des Empowerments. Das heißt, wir wollen ganz konkret queere junge Menschen in der Ausbildung stärken, sie vernetzen, sie empowern. Und da gibt es eben Workshops virtuell, aber auch in Präsenz in Düsseldorf und in Leipzig und eine Multiplikatorenschulung. Das heißt also, wir wollen auch queere junge Menschen in der Ausbildung stärken, dass sie untereinander irgendwie sich mehr unterstützen können, dass sie mehr Peer-Beratung vielleicht machen können. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist die Säule der Sensibilisierung und der Fortbildung von den Ausbildungsstrukturen. Das heißt, wir sprechen AusbilderInnen, aber auch Lehrkräfte an Berufsschulen und weitere MultiplikatorInnen, also zum Beispiel von Betriebsräten und von der Personalabteilung oder weitere AkteurInnen wie ihr im BIP eben aus der beruflichen Bildung an und ja, wollen da sozusagen mehr Wissen reinbringen und auch gemeinsam vielleicht gucken, was können wir denn für strukturelle Veränderungen bewirken, die eben die Ausbildungsbedingungen für queere Menschen verbessern.
Also dann seid ihr ja ganz bewusst erstmal ins Gespräch gegangen und habt zugehört, anstatt direkt Lösungen vorzugeben. Was habt ihr denn dabei mitgenommen? Also welche Erfahrungen haben euch Auszubildende geschildert? Von welchen negativen, aber vielleicht auch positiven Erfahrungen wurde euch berichtet?
Genau, ich kann da gerne ein bisschen übernehmen und das dazu sagen. Kat hat es ja eben schon ganz gut zusammengefasst. Wir haben 6 Gruppen sozusagen durchgeführt und wir haben auch so ein bisschen vorher überlegt, okay, Menschen sollen sich ja auf jeden Fall auch wohlfühlen, offen über ihre Erfahrungen und Bedarfe zu sprechen. Und da war für uns so ein bisschen die Grundlage zu sagen, es gibt einmal einen Safer Space, also einen Raum, wo nur queere Auszubildende aufeinandertreffen. Wir hatten aber auch gemischte Gruppen, also mit AusbilderInnen, Ausbildungsverantwortlichen, SozialarbeiterInnen und queeren Auszubildenden. Und dann hatten wir auch noch Gruppen mit nur AusbilderInnen und Ausbildungsverantwortlichen, um auch so ein bisschen zu gucken, okay, Personen fühlen sich vielleicht in bestimmten Settings wohler und können da offen drüber sprechen. Also wir haben relativ viele Erfahrungsberichte erhalten. Wir haben auch viel an Bedarfen mitgegeben bekommen, aber auch schon ganz, ganz viele Lösungen, die Personen oder Ansätze, die Personen uns mitgegeben haben. Was, glaube ich, auch gezeigt hat, dass da einfach eine super große Expertise da vorhanden ist und wir die Menschen auch irgendwie im Laufe des Projekts weiterhin mit einbinden wollen. Ich glaube, das sind ja meistens sehr, sehr kleine Alltagserfahrungen und gar nicht nur so große Situationen, von denen Personen berichtet haben. Und ja, häufig eben einfach auch die Frage, wie sichtbar kann ich sein? Also vielleicht irgendwie so als Beispiel, ich bin am Wochenende mit meiner Beziehungsperson in einer anderen Stadt gewesen und ich werde gefragt, was ich am Wochenende gemacht habe, also in Form von einer queeren Person und bin dann so ein bisschen unsicher, kann ich jetzt von meiner queeren Beziehung erzählen? Vielleicht war ich auf einem CSD an dem Wochenende in einer anderen Stadt, also auf einer großen Pride-Veranstaltung. Kann ich da irgendwie offen drüber sprechen? Wie reagieren Menschen vielleicht darauf? Vermeide ich das, weil ich eigentlich gar nicht so den Teil meiner Identität mitteilen will, weil ich dann Angst habe, dadurch Diskriminierung zu erfahren oder irgendwie Witze oder blöde Sprüche? Also ich glaube, da ist so eine permanente Selbstregulation eigentlich mit dem, was ich irgendwie teile aus meinem Alltag, aus meinem Leben. Wie sichtbar will ich sein? Und da auch als Sichtbarkeit irgendwie nicht als Selbstverständlichkeit zu sehen. Und natürlich auch eine hohe emotionale Belastung, die Personen haben durch dieses ständige Abwägen von, okay, was teile ich jetzt, was teile ich nicht? Und dann gibt es natürlich auch strukturelle Ebenen, die geschildert wurden, wie, okay, ich bin nicht binär und fange jetzt hier meine Ausbildung in einem Betrieb an, wo ich eigentlich so inhaltlich ein gutes Gefühl zu habe und die Menschen sind auch nett, aber ich komme irgendwie zu meinem ersten Ausbildungstag und es gibt eigentlich keine Toilette für mich oder ich weiß nicht, auf welche Toilette ich gehen kann. Es gibt irgendwie keine gute Umkleidesituation. Ich muss mich sozusagen den binären Toiletten und Umkleiden irgendwie zuordnen. Es gibt vielleicht auch so ein bisschen im Verwalterischen so ein bisschen Probleme. Die Dokumente sind nur binär auszufüllen. Also ich habe eigentlich zum Beispiel das Geschlecht divers und da gibt es keine Auswahlmöglichkeit, wo ich das eintragen kann. Menschen sind vielleicht auch so ein bisschen unsicher mit den Pronomen, also wie sie mich ansprechen, wenn ich zum Beispiel keine er, ihm oder sie, ihr Pronomen verwende, ja, wie jetzt zum Beispiel der, deren. Also ich glaube, da gibt es irgendwie so tägliche Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und Menschen erfahren natürlich auch irgendwie falsche Ansprache, natürlich zum Beispiel Pronomen oder auch irgendwie einen falschen Namen. Und da entstehen natürlich bei Personen auch große Unsicherheiten. Also muss ich mich jetzt erklären, muss ich sozusagen mit dem Thema reingehen? Werde ich dann auch ernst genommen, wenn ich das Thema anspreche? Häufig begegnet mir eine Unsicherheit zu den Themen. Ist es überhaupt meine Aufgabe, das jetzt irgendwie zu erklären oder mich dort immer wieder zu erklären? Und ich glaube, das sind so wiederkehrende Alltagssituationen, die vielleicht für außenstehende Personen als sehr klein empfunden werden, Aber natürlich zeigt das auch, dass da die Problematik in den Strukturen liegt und da auch eben fehlenden Regelungen oder Zuständigkeiten irgendwie dazu führen, dass Menschen einer sehr, sehr hohen emotionalen Belastung ausgesetzt sind. Und dann hat der Arbeitstag ja auch noch gar nicht begonnen. Also da kommt ja dann auch noch extern einfach sehr viel dazu, gerade so Dynamiken in einem Unternehmen oder in einem Betrieb, die ja dann natürlich auch noch eine Rolle spielen, wie ich dann im Endeffekt aus diesem Arbeitstag rausgehe und wie viel Energie ich generell dann auch noch für meine Freizeit zum Beispiel habe. Dann natürlich auch Macht und wer hat zum Beispiel auch die Macht, mir Noten zu geben, meine Prüfungen abzunehmen, generell Übernahmeregelungen, also das spielt da ja, und soziale Dynamiken spielen da ja alle irgendwie eine große Rolle, die mich dann in meinem Ausbildungsalltag super krass beeinflussen können, weil ich ja weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwas sage, wenn ich mich dafür einsetze, wenn ich mich erkläre, hat es dann irgendwie negative Konsequenzen. Und da haben Personen eben genannt, dass das natürlich dazu führen kann, dass sie eben diese Diskriminierung nicht benennen und dann dadurch natürlich auch eine Unsichtbarkeit besteht, weil ihnen das Risiko, eine schlechte Note zu bekommen oder übernommen zu werden, zu hoch ist. Und damit wird ja auch die Verantwortung im Endeffekt von den eigentlich AusbilderInnen und Ausbildungsverantwortlichen auf die Person selbst verschoben. Bedeutet eben auch für die Personen, sie wissen, okay, wenn ich Unterstützung bedarf, dann ist das meistens eher zufällig. Ich fühle mich eher isoliert mit der Thematik und die Verantwortung wird irgendwie individualisiert und es gibt wenig strukturelle Verantwortung im Endeffekt.
Ja, danke dir auf jeden Fall, Sam, dass du diese Einblicke mit uns teilst. Das macht schon mal sehr greifbar, was im Alltag da alles zusammenkommt. Von praktischen Fragen wie Toilette oder Umkleiden über Formulare, die einen gar nicht richtig abbilden, bis hin zur Frage, wie man überhaupt angesprochen wird. Und gleichzeitig hast du ja ganz gut beschrieben, wie da immer so eine Unsicherheit mitschwingt. Spreche ich das an oder hat das Konsequenzen für mich? Und wie du ja schon gesagt hast, sollte das ja nicht eine Verantwortung bei der einzelnen Person geben, sondern ja, das sind strukturelle Themen. Das zeigt aber auch nochmal deutlich, dass es nicht nur um einzelne Situationen geht, sondern auch darum, wie Rahmenbedingungen gestaltet sind. Du hast ja schon eben angedeutet, dass es erste Ansätze gibt. Anna, was sind denn aus deiner Sicht konkrete Dinge, die Betriebe oder auch Berufsschulen tun können, um da mehr Sicherheit herzustellen?
Also genau das, was Sam beschrieben hat, das waren ja schon sehr viele Themen. Teilweise kamen da aber auch positive Beispiele raus. Also es wurde nicht immer alles nur als negativ wahrgenommen, was aber natürlich tatsächlich so ist, dass auch die positiven Beispiele ja eher auf der individuellen Ebene stattfinden. Das heißt, Einzelfalllösungen in Problemfällen oder eben einzelne Positivbeispiele waren und dann wenig sich auf der strukturellen Ebene wiederfinden. Und das beschreibt es eigentlich auch schon. Also Sam hat es ein bisschen angesprochen. Im Prinzip gibt es drei verschiedene Ebenen, auf denen Veränderungen angestoßen werden können und auch müssten. Das heißt, es ist nicht allein der Betrieb oder die Berufsschule, die in der Pflicht sind und eben auch nicht nur die einzelnen Verantwortlichen, sondern eben auch die strukturelle Ebene. Und die strukturelle Ebene ist das dickste Brett, was zu bohren ist. Dennoch, wenn dann Betriebe auf uns zukommen, zum Beispiel als Projekt oder eben auch Einzelpersonen, Ausbildungsverantwortliche, können die natürlich schon sehr viel tun, um das Ausbildungsumfeld für die Azubis positiver zu gestalten. Und für die betriebliche und individuelle Ebene kann man eigentlich zusammenfassen und sagen, wir haben so erste Schritte, grundlegende offene Haltung mitzubringen. Das heißt, sich selbst vielleicht auch als lernende Person wahrzunehmen, um von den Lebensrealitäten der Azubis zu lernen und dafür offen zu sein, auch für Neues. Und natürlich gibt es da auch bei den Betrieben oder bei Verantwortlichen eine große Unsicherheit oft, wenn jemand kommt und von sich aus vielleicht schon sagt, ich verwende andere Pronomen, wie gehe ich eigentlich damit um? Und da aber auch zu sagen, es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern erstmal überhaupt anzufangen und die Offenheit mitzubringen, was verändern zu wollen, weil am Ende kann man sagen, es hat für alle positive Effekte, wenn es ein gutes Klima im Betrieb oder in der Berufsschule gibt. Da können ganz kleine Sachen zugehören, wie die eigene Sprache zu reflektieren. Das heißt, wen beziehe ich ein, wie eben schon erwähnt, also wenn ich über den Urlaub spreche oder wenn es ein Betriebsfeier gibt, spreche ich immer von der Partnerin, dem Partner, also wie ist meine Sprache eigentlich, auch die schriftliche Kommunikation, die zu reflektieren. Gehe ich da immer von einem Geschlecht aus, was ich von einer geschlechtlichen Identität, dass ich die ansehe oder versuche ich erstmal offen zu sein oder auch nachzufragen. Was ein großes Thema ist, ist Fortbildung zum Thema zu nutzen. Und das ist aber auch natürlich keine individuelle Verantwortung, sondern sollte im besten Fall von dem Betrieb aktiv unterstützt oder auch angeboten werden, schon im Vorfeld, damit eben die Azubis nicht in der Verantwortung sind, sich selber erklären zu müssen. Also sich vorzubilden und Wissen anzueignen, ist ein sehr guter erster Schritt, den wir auch im Projekt versuchen anzubieten. Und wie gesagt, sollte das im besten Fall schon da sein, bevor überhaupt der Fall kommt, dass ein Azubi in den Betrieb kommt, eine queere Person, sondern dass das Wissen schon vorher da ist. Und dann der Fall, wenn es eben wirklich zum negativen Fall kommt von Diskriminierung, dass es da irgendwie klare Handlungsweisungen gibt und auch Konsequenzen, die folgen. Das heißt, vielleicht gibt es einen Code of Conduct, der vorab schon im Betrieb beschlossen wurde, der den Mitarbeitenden schon von Anfang an mitgegeben wird. Und wenn dann Diskriminierung passiert, dass es auch klare Ansprechpersonen und Regelungen gibt, was passiert eigentlich in diesem Fall. Das wären so Schritte, auf den zwei Ebenen, Betriebe, Schule und individuelle Ebene, vielleicht so als erste Schritte mitgegeben werden können.
Das zeigt ja sehr deutlich, warum queere Auszubildende an vielen Stellen mehr Unterstützung brauchen. Ich kenne das Gefühl selber, ich bin selber queer und ich arbeite zwar bei einem großen Arbeitgeber, der auch schon viel in die Richtung macht und ich bin auch schon länger in der Arbeitswelt angekommen, aber trotzdem habe ich auch in vielen Situationen noch ein komisches Bauchgefühl, zum Beispiel wenn ich, wie du auch schon gesagt hast, Sam, vom Wochenende erzähle und dann meine Freundin erwähne. Gerade bei Leuten, die ich da noch nicht gut kenne, achte ich dann schon teilweise auf die Reaktion, die darauf kommt. Überlege aber auch oft schon vorher, wie ich das formuliere und ob ich dann das Geschlecht meiner Partnerin wirklich explizit erwähne. Da hilft mir aber immer auch zu wissen, dass halt mein Arbeitgeber hinter mir steht und im Ernstfall dann auch ich Rückhalt hätte im Kollegium, aber auch von der Arbeitgeberseite aus. Also das sind so Bedarfe, die ich da höre, die ich selber persönlich ganz gut nachvollziehen kann. Jetzt haben wir schon viel über die Sicht der einzelnen Betroffenen gesprochen und warum das Thema natürlich für die queeren Auszubildenden wichtig ist. Welche Chance gibt es denn hier aus der Sicht der Ausbildungsbetriebe?
Ich glaube, warum es sozusagen Weiterentwicklung braucht, ist aus Perspektive von den queeren Azubis ja ziemlich eindeutig. Aber ich glaube, es lohnt auch, und das gar nicht so als Gegensatz zu sehen, warum eigentlich Ausbildungsbetriebe daran ein Interesse haben sollten. Also wir glauben, dass wir mit unserem Projekt und mit den Themen uns an sehr zentralen Fragen oder auch Herausforderungen im Ausbildungskontext gerade bewegen. Also ein Thema wäre ja zum Beispiel die Frage von, wie können eigentlich unterschiedliche Generationen zusammen gut arbeiten? Da ist es sicherlich so, dass vielleicht manch älterer Ausbilder irgendwie vielleicht ein bisschen überfordert oder verunsichert ist, was sozusagen irgendwie mit jungen Menschen alles so in sein Leben auch irgendwie kommt, ja. Und deswegen vielleicht auch da nochmal, also niemand von uns erwartet, dass keine Fehler gemacht werden, dass keine Diskriminierung passiert, dass keine Unsicherheiten oder Unwissen existiert. All das ist normal. Wo Menschen zusammenkommen und wo Menschen zusammenarbeiten, lernen wir uns immer wieder neu kennen und lernen irgendwie voneinander und miteinander dazu. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Laden wir es ein? Heißen wir es willkommen? Gibt es vielleicht auch, also ich sage jetzt mal, einen möglichst entspannten Umgang mit, wenn mir mal irgendwie ein falscher Name oder eine falsche Anrede rausrutscht, dass es dann auch kein Drama ist, das irgendwie dann auch wieder für ja, Minderheiten, sogenannten Minoritätenstress sorgt, wenn ich mir Sorgen mache, dass sozusagen die anderen nicht damit umgehen können, wenn sie mal einen Fehler machen. Genau, also das heißt, ein Thema wäre die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Generationen. Das zweite wäre sowas wie Fachkräftemangel auch überhaupt. Also gerade im Handwerk, ja, also gibt es einen großen Fachkräftemangel und es gibt wenig Passung von irgendwie potenziellen BewerberInnen und den Ausbildungsplatzangeboten. Und ich glaube, dass wenn queere Menschen sich sicher fühlen in zum Beispiel einem Ausbildungsbetrieb, gibt es eine sehr hohe Loyalität und ein sehr hohes Gefühl von Zugehörigkeit, was tatsächlich ja auch für eine bessere Arbeitsqualität, für eine bessere Leistung vielleicht sorgt. Da scheue ich mich auch nicht sozusagen auch mal die wirtschaftliche Seite der ganzen Geschichte irgendwie anzugucken. Also wie können Arbeitszufriedenheit, Arbeitsqualität eigentlich gesichert werden? Ja, und eben auch für einen Verbleib irgendwie im Betrieb sorgen. Und wie können wir die jungen Menschen auch langfristig irgendwie an uns binden und dass sie nicht irgendwie abwandern? Ja, weil das, was wir auch festgestellt haben in der Befragung, ist, dass sehr viele queere junge Menschen sich schon vor der Wahl des Ausbildungsplatzes Gedanken machen und zum Beispiel eher in den öffentlichen Dienst gehen, eher in größere Unternehmen oder eher in Branchen, die sozusagen nicht noch mit sehr starren Geschlechterrollenbildern verbunden sind, zum Beispiel sehr männlich geprägt sind oder sowas. Also es gibt immer Ausnahmen. Ja, aber gleichzeitig haben wir auch da wieder erkennen müssen, dass sozusagen schwierig ist für kleinere Betriebe, die sich darüber keine Gedanken machen. Und die verlieren einfach die Menschen. Und unser Ziel ist auch, die irgendwie mitzunehmen und zu sagen so, hey, es lohnt sich, ja, diese Zielgruppe auch in den Blick zu nehmen.
Darf ich dazu kurz ergänzen, weil es gab heute einen tatsächlich sehr großen Artikel in der Zeit dazu, dass europäische Unternehmen eben ihre Diversitätsprogramme nicht einschränken, im Gegensatz zu den weltlichen Strömungen gerade, und dass es eben nicht nur ein Zugehörigkeitsempfinden stärkt, sondern vor allen Dingen auch das kreative Potenzial nur voll ausgeschöpft werden kann, wenn man überhaupt sich wohl und in all seinem Wesen anerkannt fühlt in so einem Unternehmen.
Ja, und ich glaube, oft, wenn es vielleicht auch zu so ein bisschen Konfliktdynamiken kommt, vielleicht auch zu so Widerstand aus dem bereits bestehenden Kollegium oder sowas, ja, dann ist auch die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Also viele queere Azubis haben leider die Erfahrung gemacht, dass, ich sag mal, irgendwie niemand was gegen den Altgesellen sagt, weil der ist schon irgendwie über 20 Jahre im Betrieb. Unsere Perspektive ist, dass das eher kurzfristig gedacht ist, weil es natürlich langfristig einfach ein Arbeitsklima stabilisiert, in dem alle Menschen auch nicht gut sie selber sein können und sich nicht sicher sein können, dass sie nicht doch irgendwie Abwertung vielleicht erfahren. Vielleicht nicht aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität, vielleicht wegen was anderem. Das heißt also, auch da wäre die Perspektive eher, nicht sozusagen andere machen zu lassen, sondern auch irgendwie Formen von eben Intervention, Prävention zu finden und auch alle mitzunehmen. Und da haben natürlich dann Leitungen, Geschäftsführungen, AusbilderInnen vielleicht auch manchmal sowas wie eine MediatorInnen-Rolle, ja, so eine verbindende Rolle, die ja dann auch die unterschiedlichen Menschen auch vielleicht zusammenbringen muss.
Ja, das ist total spannend, was du beschreibst, gerade der Zusammenhang zwischen Fachkräftemangel und der Frage, wie offen eigentlich Unternehmen mit Vielfalt umgehen. Also man sieht ja gleichzeitig, viele Betriebe sagen, sie suchen dringend Auszubildende, aber genau die Rahmenbedingungen, die du angesprochen hast, entscheiden ja am Ende auch darüber, ob sich Menschen überhaupt bewerben oder auch im Betrieb bleiben. Und wenn wir das jetzt nochmal zusammennehmen, wo seht ihr aktuell die größte Stellschraube?
Ich glaube, das ist das, was auch schon rauskam, dass eben dieses Wissen aneignen, also sich Fortbildungen für die Mitarbeitenden, ja, das ist immer die Frage, als verpflichtend oder zumindest als Angebot anbieten und unterstützen, dass es Fortbildungen zu dem Thema gibt, auch, dass es eben klare Ansprechpersonen gibt, die bei Diskriminierungsverhalten oder eben bei jeglichen Problemen oder Fragen zur Verfügung stehen, dass die klar sind, dass aber auch es klare Regelungen dazu gibt, was im Falle von Diskriminierung passiert, also dass es klare Ansprachewege, aber auch Konsequenzen gibt und dass gemeinsam vielleicht mit den Mitarbeitenden sowas wie ein gemeinsames Leitbild entwickelt wird, wo alle mitgenommen werden. Das wären auf betrieblicher Ebene so erste Schritte.
Ja, und vielleicht ergänzend, also ich glaube, viele Bedarfe von queeren Menschen in der Ausbildung decken sich auch mit den Bedarfen von Auszubildenden insgesamt. Das heißt, also es wäre einfach eine Haltung und wichtig, einfach in ja, gute Ausbildungsbedingungen zu investieren. Genau, das als erstes. Sich als zum Beispiel AusbilderInnen auch ja, als Lernbegleitung auch zu sehen. Also es ist ja durchaus auch kann eine pädagogische Rolle sein. Dann sind wir im Projekt natürlich auch ansprechbar. Das heißt, AusbilderInnen ganz individuell, aber natürlich auch Ausbildungsbetriebe können sich gerne an uns wenden, wenn es einfach nur eine kleine Frage gibt. Zum Beispiel, einer meiner Auszubildenden möchte jetzt eine medizinische Transition machen. Was bedeutet das zum Beispiel mit Bezug eines längeren Arbeitsausfalls und Fehlzeiten in der Ausbildung etc.? Ja, also so ganz konkrete Fragen kann es ja auch geben. Dann denke ich, dass sicherlich auch die Kammern oder auch vielleicht weitere externe AkteurInnen kleine Betriebe besser unterstützen müssten. Warum gibt es da nicht sozusagen noch mehr Angebote, um eben auch die kleinen Betriebe mit mehr vielleicht so an die Hand zu nehmen oder mehr Angebote zu schaffen? Also Betrieb wird wahrscheinlich mit den Augen rollen, wenn sozusagen die Forderung ist, jetzt alle mal einen Tag komplett in Fortbildung. Aber es könnte ja auf Kammerebene durchaus kleinere Angebote geben, wo dann vielleicht eine Person teilnehmen kann, gesammelt. Oder dass es eben auch ja, Ansprechpersonen gibt, sowohl für queere Azubis, aber natürlich auch für die Ausbildungsbetriebe. Wie im Fall zum Beispiel von einer erlebten Diskriminierung vorzugehen ist. Die Frage von irgendwie, wie greift eigentlich das AGG in der Ausbildung, in der Praxis, ist auch noch sehr, sehr wenig berücksichtigt. Und da kann eigentlich noch viel passieren, wenn dann eine Motivation da ist. Also vielleicht noch als Erklärung, das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, weil Themen von Diskriminierung, von Vielfalt sind nicht in den weiteren gesetzlichen Grundlagen von Ausbildung irgendwie verankert, ja, oder auch nicht in Ausbildungsordnungen etc. Das heißt also, da sehen wir durchaus noch Luft nach oben.
Das zeigt ja sehr deutlich, es geht zwar auch um individuelles Verhalten, aber ein großer Aspekt sind auch strukturelle Rahmenbedingungen. Und viele Dinge lassen sich zwar im Kleinen verbessern, aber langfristig braucht es Veränderungen auf einer größeren Ebene. Wenn ihr jetzt eine Vision für eine wirklich vielfältige, inklusive Arbeitswelt formulieren müsstet, wie würde die aussehen?
Was ich mir vielleicht wünschen würde, wären klare Beschwerde- und Schutzstrukturen, also in den Regelstrukturen. Und die können natürlich einmal im Betrieb oder Unternehmen irgendwie ins Leben gerufen werden, aber die können ja auch von den Regelstrukturen her vorgegeben werden. Kat hat das eben kurz genannt. Das AGG fungiert da ja sozusagen eigentlich als Anführungsstrichen Schutzstruktur oder als eben Grundlage. Und es ist über das AGG eben auch verpflichtend, dass es eine Beschwerdestelle in Unternehmen geben muss. Und da erleben wir auf jeden Fall, dass das natürlich bei den größeren Unternehmen der Fall ist, weil die eine andere Struktur haben. Wenn wir irgendwie 3000 Mitarbeitenden haben, dann haben die dann natürlich auch mehr Kapazitäten, diese Beschwerdestelle umzusetzen oder dass die überhaupt gibt. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass diese Beschwerdestelle für queere Bedarfe sensibilisiert ist, aber es ist zumindest schon mal ein erster Ansatz. Und ich glaube, da würde ich mir eben wünschen, dass Unternehmen das ausführen, also sozusagen eigentlich die Grundlage bzw. die gesetzliche Regelung, damit sich Personen erstmal an die Beschwerdestelle wenden können. Und das natürlich auch deutet, und das kommt nicht nur queeren Auszubildenden zugute, sondern generell Personen, die Diskriminierung erfahren, dass es einfach einen Ort gibt, an den ich mich wenden kann und von dort aus Empfehlungen ausgegeben werden oder ich bekomme eine Verweisberatung, also ich kann mich dann an andere Unterstützungsstrukturen wenden. Und es gibt aber auf jeden Fall eine Beschwerde- bzw. Schutzstruktur im Betrieb, die gesetzt ist. Neben den Beschwerde- und Schutzstrukturen in den Regelstrukturen ist natürlich auch ein Wunsch nach struktureller Verankerung und damit auch Verantwortung des Themas, eben unter anderem in AusbilderInnen-Eignungen, also dass sozusagen das Thema dort gesetzt wird und Menschen, wenn sie diese Ausbildereignung machen, sozusagen direkt sich mit dem Thema beschäftigen müssen, weil natürlich irgendwie Sichtbarkeit immer bedeutet, ich bin auch, also ich glaube, Sichtbarkeit funktioniert für mich nur in Kombination mit Sicherheit. Und wenn aber die Sicherheit irgendwie abhängig ist von Einzelpersonen, dann entscheiden sich eben auch viele queere Auszubildende gar nicht erst sichtbar zu sein oder sichtbar sein zu wollen. Und ich glaube, dass natürlich so eine strukturelle Verankerung des Themas in einer Ausbildereignung dazu führen kann, dass dieses Sicherheitskonzept oder sozusagen Sicherheit queerer Auszubildenden über diese Schutzstrukturen und Verankerung des Themas in den Regelstrukturen gut bereitgestellt werden könnte.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, nicht nur für queere Auszubildende, sondern für alle, die Diskriminierung erleben. Also, dass es im Betrieb klare Anlaufstellen gibt und eine funktionierende Beschwerde- und Schutzstruktur, an die man sich wenden kann. Und auch die strukturelle Verankerung von dem Thema, zum Beispiel auch in der Ausbildereignung, gehe ich voll mit, damit Sicherheit nicht nur von einzelnen Personen abhängt. Und ich glaube, das zeigt gut, dass diese Sichtbarkeit funktioniert nur mit Sicherheit.
Wir hatten auch in den Fokusgruppen auch Auszubildende, die sind schon an den binären Zeichnungen der Ausbildungsberufe gescheitert. Das heißt also, wenn es nur Kaufmann oder Kauffrau gibt, was bin ich denn dann als nicht-binäre Person? Genau, gleichzeitig ist auf gesetzlicher Ebene noch die Arbeitsplatzstättenverordnung zu nennen. Das heißt also, da auch die Festschreibung eben auf zwei Geschlechter, wo es die Problematik einfach mit den Umkleiden und Sanitärrollen gibt. Ich glaube tatsächlich, dass viele Themen, die die Lebens- und Arbeitsrealitäten von queeren Menschen am Arbeitsplatz beschäftigen, gar nicht unbedingt im Blick sind bei Menschen, die es nicht betrifft und die sozusagen nicht vor diesen Hürden und Barrieren im Alltag stehen.
Ja, das wird ja auch sichtbar, wie stark solche Strukturen den Alltag prägen, oft ohne, dass sie überhaupt hinterfragt werden.
Ja, ich würde das ergänzend zu dem, glaube ich, also meine Vision wäre so das, was Kat und ich eben schon angesprochen haben, dass die Anerkennung des Themas als relevant für die ganze Arbeitswelt gesehen wird und nicht als Problem, sondern als Potenzial, was genutzt werden kann. Also eher was eine etwas größere Vision und nicht in kleinen Schritten, was wir ja natürlich versuchen umzusetzen. Aber ich glaube, das ist dann eine Frage von auch einer gesellschaftlichen Haltung zu einem Thema und generell eine gesellschaftliche Offenheit, die sich dann auch in Betrieben und Unternehmen widerspiegelt und auch in Bezug auf Azubis. Das wäre meine große Vision dafür.
Ja, gute Frage. Je mehr wir mit diesem Projekt ja auch in die Vernetzung gehen und noch weitere Erfahrungen auch mitbekommen und so weiter, wird die Wunschliste nicht kleiner. Aber ich glaube, wenn ich das als eine Vision in einem Satz formulieren müsste, dann wäre es, dass kein junger, queerer Mensch in der Ausbildung sich mehr alleine fühlen muss. Und dafür braucht es eben viele, die mitmachen und die sich mit uns irgendwie auf den Weg machen, da einen Unterschied zu machen.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort und ich nehme vor allem mit, wenn wir es schaffen, Ausbildung so zu gestalten, dass sich alle sicher und gesehen fühlen, dann gewinnen am Ende alle.
Ja, auch erstmal noch vielen Dank, dass ihr diese ganzen Einblicke mit uns geteilt habt und auch die Lebensrealität von queeren Auszubildenden auch so hoffentlich einem neuen und auch breiten Publikum zugänglich machen könnt.
Ja, vielen Dank für die Einladung und auch, dass ihr ja tatsächlich irgendwie von Leando euch schon bei vielen Themen und bei vielen Bedarfen auf den Weg gemacht habt, da auch Angebote zu schaffen.
Danke euch dreien für die offenen Einblicke und dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Ich nehme aus dem Gespräch vor allem mit, wie viele kleine und große Stellschrauben, aber auch positive Entwicklungen es aktuell im Ausbildungsalltag dazu gibt, aber auch wie sehr die darüber entscheiden, ob Ausbildung als unterstützend, bereichernd oder aber belastend erlebt wird. Und dazu bleibt bei mir auf jeden Fall hängen, dass gute Ausbildung natürlich nicht nur aus Inhalten bestehen darf, sondern auch daraus, wie viel Sicherheit, Orientierung und auch Zugehörigkeit wir Menschen darin ermöglichen und natürlich die Verantwortung hierfür nicht auf Einzelpersonen abwälzen, sondern auf struktureller Ebene verankern. Ja, und wenn ihr euch jetzt gemeinsam mit queerem dualen System und Leando auf den Weg machen wollt, um das Thema zu vertiefen, dann schaut doch gerne mal auf unseren Seiten vorbei. Dort findet ihr Materialien, Impulse und weiterführende Angebote, um genau diese Perspektiven in die Ausbildungspraxis zu holen. Wir verlinken euch das natürlich nochmal und freuen uns, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns bei der nächsten Folge von Leando Talks.
Leando Talks ist eine Produktion des Bundesinstituts für Berufsbildung